Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Der Weg von da hinten ist schon weit. Danke fürs Warten. So, habe ich alles dabei? Okay. Wir befinden uns ja gerade in der Adventszeit. Eine Zeit der Lichter, der Liebe und der Hoffnung. Für viele Menschen ist es ja tatsächlich die schönste Zeit des Jahres. Es gibt leckere Plätzchen, schöner Kerzenschein und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Aber diese Gefühle teilen nicht alle Menschen in der Weihnachtszeit. Advent kann gleichzeitig auch eine sehr dunkle Zeit sein, buchstäblich und im übertragenen Sinn. Die Tage sind kurz, die Nächte werden länger und für manche Menschen ist das eine Zeit, wo die Einsamkeit noch mal mehr in den Fokus rückt, Sorgen und auch Verzweiflung. Psychologen berichten, dass gerade in dieser Zeit Depressionen und Ängste zunehmen. Dies hat biologische und soziale Gründe. Einerseits gibt es die SAD, was eine anerkannte Form der saisonalen Depression ist. Dies betrifft tatsächlich 6% der Bevölkerung und das wird wahrscheinlich, man vermutet das, hervorgerufen durch den Mangel an Tageslicht. Aber außer der Dunkelheit, die sowieso schon durch die längeren Nächte einfach da ist, ist auch der zusätzliche Stress auch nochmal ein Faktor, der eben in solche depressiven Stimmungen, Phasen einwirkt. Es gibt hohe Erwartungen am Weihnachtsfest, finanzielle Belastungen, weil man muss ja mehr Geschenke kaufen für die Kinder, für vielleicht auch die Enkel. Es gibt familiäre Spannungen. Sowas findet nicht nur in Filmen statt, sowas gibt es auch in der Realität. Und gerade die Leute, die auch keine Familie haben oder wo die Familie sehr weit weg ist, erleben sehr viel Einsamkeit, weil an einem Fest, wo alle Familien zusammensitzen, sitzt man dann doch alleine und niemand ist da. Ich glaube auch, dass solche Filme, die einfach so diese perfekten Weihnachten beschreiben und auch die sozialen Medien, dass dadurch so ein gesellschaftlicher Druck entsteht für das Weihnachtsfest. Und wer diese Erwartungen nicht erfüllen kann, wird selbst von sich selbst enttäuscht sein oder sich einfach alleine fühlen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Phasen um, in denen es uns einfach schlecht geht, in denen wir vielleicht Angst haben, in denen wir Sorgen haben, in denen es einfach dunkel ist. Eine Geschichte, in der ein Mensch auch eine tiefe innere Dunkelheit erlebt, finden wir in der Bibel in 1. Könige 19. Dort wird berichtet von einem Prophet namens Elia. Elia hatte große Wunder erlebt und fällt dann aber in eine tiefe Verzweiflung. Aber in dieser Geschichte lässt Gott Elia nicht allein. Er begegnet ihm auf eine ganz einzigartige Weise und zeigt ihm einen Weg aus seiner Dunkelheit. Wir wollen uns heute eben genau diese Geschichte anschauen, wie Gott Elia hilft, aus seiner Depression herauszukommen und was wir daraus lernen können. Diese Predigt ist für zwei Arten von Menschen. Es gibt die einen, die selber gerade leiden, die das Gefühl von Dunkelheit haben. Und vielleicht bist du ein Mensch, der das gerade fühlt. Dann kann dieser Bibeltext dir helfen, deine Dunkelheit zu besiegen und mit Gottes Hilfe den Weg daraus zu finden. Aber auf der anderen Seite zeigt uns dieser Bibeltext auch Gottes Perspektive, der Elia hilft. Und hier sind vielleicht die anderen gefragt, denen es momentan gut geht, die vielleicht voller Vorfreude sind auf das Weihnachtsfest. Und da Verantwortung für unsere Mitmenschen zu übernehmen und ihnen zu helfen, den Weg aus der Dunkelheit zu helfen und da ein Licht Gottes zu sein, um eben mehr Licht in diese dunkle Welt zu bringen. Ich würde gern, bevor ich den Text jetzt Stück für Stück vorlese, noch einmal kurz beten. Ihr dürft dazu gerne noch sitzen bleiben. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du diese Geschichte in die Bibel geschrieben hast, wo ein Mensch verzweifelt ist und nicht mehr weiter weiß. Und dass wir hier aber auch sehen können, wie du ihm begegnest und ihm den Weg ins Licht zeigst. Ich möchte dich bitten, gebrauche diese Geschichte, um in unsere Herzen zu sprechen, um unsere Dunkelheit zu besiegen. Amen. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen. 1. Könige 19, die Verse 1 bis 5. Und der Text beginnt mit folgenden Worten: Ahab berichtet Isabel alles, was Elia getan hatte. Und hier würde ich erstmal kurzen Stopp machen, weil ich habe noch nichts über Ahab und Isabel erzählt. Wer ist das überhaupt? Und was hatte Elia getan? Das ist ja anscheinend wichtig. Also wir haben einen Kontext dieser Geschichte, den wir uns auf jeden Fall anschauen müssen. Um die Situation hier in 1. Könige 19 zu verstehen, müssen wir wissen, dass Ahab der damalige König von Israel war. Und Isabel war seine Ehefrau. Isabel selber war keine Israelitin. Sie kam aus einem heidnischen Volk. Und somit hatte sie aus ihrer Kultur einen Gott mitgebracht, nämlich den Gott Baal. So, dieser Gott Baal, der war ein Gott, der für die Fruchtbarkeit stand und man betete ihn an. Und dieser Götterkult des Baals wurde dann auch durch Isabel in Israel integriert. Da wurden Altäre für ihn gebaut, Götzenstatuen wurden aufgestellt, um Baal zu ehren. Und wer sich mit der Geschichte Israels auskennt, der weiß, Israel hatte eigentlich nur einen Gott, den wahren Gott, Jahwe. Und Gott bestraft das Volk Israel, weil sie Baal nachfolgen, indem es 3 Jahre lang nicht regnet. So, ihr müsst euch vorstellen, die Israeliten haben einen neuen Gott, der für Fruchtbarkeit steht. Und in so einer Agrarwirtschaft, was braucht man, damit das Land fruchtbar ist? Regen. Genau. Und das ist hier, Gott zeigt hier seine Macht. Und er sagt, ihr betet einen Fruchtbarkeitsgott an, vergesst es, ihr kriegt keinen Regen mehr. Und 3 Jahre lang ist es trocken. Und dann kommt es zum Höhepunkt der Geschichte, nämlich das Bild, was ihr hier vorne seht. Dort lädt Elia, ein Prophet Gottes, das ganze Volk Israel, Ahab den König und Baals Propheten ein für einen Wettstreit. Und was ist der Wettstreit? Sie stellen einen Altar hin, legen 2 Rinder darauf und dann sagen sie Folgendes, oder Elia sagt Folgendes. Wir machen das so. Keiner von uns zündet diesen Altar jetzt selber an, sondern wir beten zu unserem Gott und bitten ihn, dass er diesen Altar anzündet. Wenn er ein Opfer haben will, dann kann er es ja selber machen. Er hat ja die Macht. Und wir gucken, welcher Gott der Größere ist. Die Baalspropheten sind damit einverstanden und sie fangen an. Sie fangen an zu tanzen. Sie beten und singen für ihren Gott. Aber nichts passiert. Sie fangen sich an, mit ihren Schwertern Wunden reinzuritzen, um zu zeigen, wie wichtig es ihnen ist. Aber nichts passiert. Und Elia, er verhöhnt die sogar und sagt, hey, vielleicht müsst ihr lauter rufen. Vielleicht schläft Baal ja noch. Aber es bleibt stumm. Kein Feuer entzündet sich. Alles bleibt kalt. Danach ist Elia dran. Und Elia sagt, ey Leute, bevor ich hier irgendwas bete oder so, grab mal einen Graben aus und tut Wasser rein. Und dann kniet er sich hin und betet. Und Gott schickt Feuer vom Himmel und das verzehrt sofort dieses Opfer. Und dem Volk Israel ist klar, wir waren jetzt 3 Jahre lang oder noch länger völligen Mist gebaut. Das war komplett falsch, was wir hier getan haben. Jahwe ist der einzig wahre Gott. Und dann lässt Elia diese falschen Propheten umbringen. weil sie das Volk verführt hatten. Und das ist die Geschichte, die da vorkommt. Also, Ahab kommt von diesem Treffen am Berg Karmel und er erzählt seiner Frau, was passiert ist. Wir wissen nicht, was sein Hintergrund war, ob er begeistert war von dem, was Gott da getan hatte, oder empört. Wir wissen aber, wie Isabel darüber gedacht hat. Wir lesen nämlich weiter. Also Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann. Das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz in den Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich doch sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Elia hatte gerade Gottes große Macht gesehen. Er hatte gesehen, wie Gott seine ganze Stärke gezeigt hat. Ein Wunder. Aber anstatt gefeiert zu werden oder sich zu freuen, fürchtet er hier um sein Leben. Isabel, sie droht ihm mit dem Tod und er flieht. Ihr müsst euch vorstellen, das Land Israel und das Land Juda waren zu der Zeit gespalten. So, Israel lag oben im Norden und Elia flieht aus Israel 150 Kilometer weit in den Süden Judas. So, das ist nicht wie heute mit dem Auto, dass man mal eben 150 Kilometer an einem Tag fährt. Das ist mehrere Tagesreisen, die er läuft und läuft und läuft. Und selbst in Beersheba, im südlichsten Süden Judas, fühlt er sich nicht ganz sicher. Er geht noch weiter in die Wüste. Und er fühlt eben diese innere Dunkelheit. Er fühlt sich komplett von Gott verlassen. Und er fühlt sich einfach unsicher. Und ich finde, an diesem Beispiel von Elia zeigt sich, dass wir demütig sein sollten. Vielleicht geht es uns gerade gut, geht es dir gerade gut. Und das ist schön. Man darf sich freuen. Aber manchmal sind wir anderen Leidenden gegenüber überheblich und denken, die sollen sich doch nicht so anstellen. Elias Beispiel zeigt, dass jedem so eine innere Dunkelheit passieren kann. Wir sind nicht befreit davon. Im Gegensatz, wir sollten mit diesen Menschen Mitgefühl haben und ihnen helfen, solange wir andere tragen können. Es gibt ein Lied, ein christliches Lied, in dem das zum Tragen kommt. Da geht es darum, dass nicht jeder trägt immer die Last der anderen, sondern jeder wird mal getragen und jeder ist mal derjenige, der tragen sollte. Und was Gott hier tut, Gott begegnet Elia hier in der Wüste. Aber nicht in Blitz und Donner. Und auch nicht in irgendeiner Spontanheilung, wo Gott sagt, hier, du bist geheilt, alles wieder gut, sei fröhlich. Sondern ganz anders, als man es erwarten würde. Ich will gleich 5 Punkte aufzeigen, die dieser Text uns zeigt, wie Gott Elia begegnet. Ganz wichtig, das ist kein Rezept, das man nachkochen kann und dann kriegt man genau das gleiche Ergebnis. Jeder Mensch ist individuell, jedes Leid ist individuell. Trotzdem sind diese 5 Punkte Dinge, die uns daran erinnern können, worauf wir vielleicht achten könnten und wie wir unserem Menschen und unserem Umfeld helfen können. Mir ist ganz wichtig, dass wir das nicht als ein Rezept benutzen und einfach das abarbeiten bei anderen Menschen, sondern überlegen, passt dieser Punkt, den Gott hier bei Elia anwendet, vielleicht bei meinem Freund, bei meinem Angehörigen, sodass er genau das braucht. Okay, also, wir haben folgende Situation. Elia ist erschöpft. Er legt sich unter einen Strauch und möchte sterben. Die Frage ist erstmal, wie würdest du Elia hier begegnen? Die einen, die würden zu Elia gehen und sie versuchen, ihn versuchen mit Worten zu ermutigen. Elia, mach dir keine Sorgen. Alles wird wieder gut. Gott regelt das schon. Du hast doch gerade dieses Wunder gesehen. Alles gut. Andere würden Elia vielleicht auch ermahnen und sagen, hey Elia, komm, stell dich nicht so an. Du hast doch gerade gesehen, wie stark Gott ist. Alles easy. Aber was macht Gott hier? Wir lesen weiter die Verse 5 bis 8. Plötzlich wurde er, Elia, von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißem Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm, und noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Was macht Gott als erstes? Gott sieht den ganzen Menschen. Anstatt große Reden zu schwingen und Elia mit Worten zu ermutigen oder ihm vielleicht auch Vorwürfe zu machen, sendet Gott einen Engel, der ihm Essen und Wasser bringt. Und Gott versorgt hier einfach erstmal Elias körperlichen Bedürfnisse. Ich bin ganz ehrlich, wir unterschätzen so oft die körperlichen Bedürfnisse, die auch mit in solche seelischen Belastungen einwirken. Schlafmangel, Hunger oder Überarbeitung können uns einfach noch tiefer in eine innere Dunkelheit ziehen. Und Gott beginnt bei Elia dort, wo er gerade steht. Er gibt ihm Ruhe und stärkt seinen Körper. Manche Menschen, und darunter auch einige Christen, die behandeln den Körper stiefmütterlich, weil sie glauben, dass dieser Körper irgendwie böse ist oder ja, dass es auch egal ist, weil der wird eh irgendwann kaputt gehen, wir werden irgendwann sterben, also können wir den auch behandeln, wie wir wollen, und im Himmel kriegen wir eh etwas Neues. Und deswegen sagen sie, man muss sich um die Seele kümmern, aber der Körper legt da nicht zu viel Wert drauf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist Blödsinn. Gott hat den Menschen nicht als zwei voneinander getrennte Einheiten geschaffen, so als gäbe es den Körper und es gäbe die Seele. Das sind einfach nur Kategorien, die auch die Bibel gebraucht, um vielleicht gewisse Dinge klar zu machen, aber der Mensch ist eins. Wir sind nicht zwei Persönlichkeiten. Und auch wenn wir durch das Böse in der Welt im Körper viel leiden müssen und auch wenn dieser Körper irgendwann sterben wird, heißt das nicht, dass Körper nicht Einfluss auf die Seele und umgekehrt hat. Wenn es uns körperlich schlecht geht, wird es uns auch seelisch schlecht gehen. Dieses Denken, dass man das getrennt betrachten sollte, das kommt aus einer Sekte aus dem 2. Jahrhundert, die Gnosis. Die hat das gesagt. Die hat gesagt, ey, der Körper, der ist sowieso böse und deswegen gab es zwei Möglichkeiten. Entweder die haben egal was mit dem Körper gemacht, weil geht ja eh kaputt. Oder die andere Möglichkeit war, die haben in Askese gelebt. Das heißt, nur fasten, sich allem enthalten, nichts genießen dürfen, nichts Gutes dem Körper gönnen. Zwei Extreme. Aber Gott zeigt hier an dieser Stelle, dass es auch wichtig ist, jemandem einfach die Ruhe zu geben, das, was er braucht. Einfach was zu essen zu geben, ihn zu versorgen. Stell dir vor, dein Handy ist leer. So, da ist kein Akku mehr drin. Egal, was du mit diesem Handy machen willst, das Programm wird nicht funktionieren. Erst wenn wir ein Ladegerät nehmen und das Handy mit Energie versorgen, diese physische Energie, die das Handy halt braucht zum Leben, dann kann es überhaupt funktionieren, wenn wir irgendwas anderes an diesem Handy arbeiten wollen. Das heißt, manchmal sind eben solche depressiven Phasen, da müssen wir Menschen auch gucken, dass wir sie erstmal körperlich versorgen, bevor wir an den inneren Dingen arbeiten können. Es gibt auch Depressionen, die wirklich körperlich begründet sind. So, und da braucht man Weisheit, um das zu erkennen. Wir dürfen auch zum Arzt gehen, man kann Blutbilder machen und. Es gibt verschiedene Dinge und da merkt ihr schon, das ist gar nicht so leicht, zu wissen, was genau der Mensch braucht. Aber lasst uns das nicht aus den Augen verlieren, wenn wir Menschen aus der Dunkelheit helfen wollen. Da kann es schon mal gut sein, jemanden einzuladen, ihm was zu essen zu machen und zusammen erstmal in Ruhe am Tisch zu sitzen, was Gutes zu essen, sich auszuruhen, bevor man dann weitermacht. Und das ist es, was wir einfach hier lernen können. So, das ist das Erste, was Gott macht. Aber es hört ja nicht auf, denn was macht Gott auch? Er schickt Elia weiter und sagt, hey, jetzt nicht sitzen bleiben, sondern hier geh mal weiter spazieren, 300 Kilometer zurück, wieder nach Israel zum Berg Horeb und lauf erstmal. Elia weiß gar nicht, warum er dahin soll. Gott sagt es ihm nicht, er schickt ihn einfach. Aber er ist so gestärkt durch das Essen, durch das Trinken, durch die Ruhe, dass er wieder die Kraft hat, zumindest dahin zu laufen. Wir sehen gleich, innerlich geht es ihm immer noch nicht gut. Aber er hat schon mal die Kraft, die nächste kleine Aufgabe zu bewältigen. Und was lesen wir dann? Dort am Berg Horeb, ab Vers 9, ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach, Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich allein, ich bin übrig geblieben. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Gott stellt eine Frage und hört zu. Was tust du hier, Elia? Was ist los mit dir? Und Gott weiß natürlich, was los ist. Er hat Elia doch selber geschickt. Er weiß auch, was innerlich in ihm vorgeht. Dass er Angst hat. Aber Gott nimmt Elias Klage ernst. Er unterbricht ihn nicht. Er relativiert nichts. Und manchmal ist es genau das, was wir brauchen. Jemanden, der zuhört, ohne sofort eine Lösung zu präsentieren. Einfach zuhören. Da sein für diesen Menschen. Und ganz praktisch sieht das so aus. Wenn du selber in der Dunkelheit bist, dann darfst du wissen, Gott zeigt sich hier nicht als ein distanzierter Beobachter, dem egal ist, was in dir abgeht, was bei dir persönlich passiert, sondern er lädt dich ein, ehrlich zu sein, dein Herz auszuschütten. Sprich mit Gott über das, was dich bewegt. Er hört dir zu bis zum Ende. Und er möchte dir auch zuhören. Sprich mit ihm über deine Ängste, deine Frustration, deine Sorgen. Nimm dir Zeit zum Gebet. Und Gott hört dich, auch wenn du nicht die richtigen Worte findest. Wenn du nicht das Gefühl hast, dass du weißt, was du sagen kannst. Wir müssen nicht mal diese Worte formulieren. Vielleicht schreit dein Herz einfach nur, aber nimm dir diese Zeit, wo du zu Gott schreien kannst. Als Angehörige von leidenden Menschen können wir hier von Gott lernen. Lerne anderen Menschen auch zuzuhören, ohne sie zu unterbrechen und auch vorschnell Ratschläge zu geben. Es kann sein, dass du einen sehr guten Ratschlag in diesem Moment hast. Aber manchmal wissen die Menschen zu selber, was sie eigentlich tun sollten. Ich nehme ein ganz banales Beispiel. Man fährt eine Strecke, ist im Stau und dann erzählt man das dem nächsten Menschen und sagt, oh, ich bin jetzt die Strecke gefahren und dann stand ich im Stau. Das Erste, was die Person sagt, ist, ja, hättest du doch den Weg fahren können. Und ja, man weiß, man hätte einen anderen Weg fahren sollen und hätte den Stau umfahren können, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, seine Gefühle erstmal nur preiszugeben und zu erzählen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz banales Beispiel, aber gerade in Momenten, wo wir wirklich Leid erfahren, vielleicht ist ein Mensch gestorben oder eine Beziehung wurde zerstört, dann wissen viele Menschen, was eigentlich Sache ist. Elia weiß doch, dass Gott stark und mächtig ist. Gott hätte doch sagen können, Elia, ich habe dir doch gerade gezeigt, wie mächtig ich bin. Du brauchst keine Angst zu haben. Das sagt er nicht. Er hört einfach zu. Aber Gott, er belässt es auch nicht beim Zuhören, sondern was macht er als Nächstes? Er ruft Elia aus der Höhle. Vers 11. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als Nächstes bebte die Erde. Aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Gott offenbart sich Elia in der Stille. Er zeigt, dass er da ist, aber eben ganz anders, als er es ein paar Tage oder ein paar Wochen zuvor getan hatte. Nicht in einem mächtigen Sturm, in einem Erdbeben oder Feuer. Gott ist nicht in einem dieser spektakulären Ereignisse, sondern in einem sanften Säuseln. Und diese Begebenheit lehrt uns eine unerwartete Wahrheit. Gott ist nicht immer in den lauten, dramatischen Momenten unseres Lebens zu finden, da wo große Wunder passieren, sondern im Gegenteil, oft begegnet uns Gott in der Stille. Ja, Gott zeigt sich auch manchmal im Tosen und Donnern, in Wundern, die passieren. Aber hier möchte Gott Elia zeigen, es geht nicht darum, jetzt wieder irgendwas Großes zu erleben, zu sehen. Was Elia braucht in diesem Moment, ist ein stiller, intimer Moment mit Gott, dem Schöpfer. Wir brauchen auch diese Ruhe. Einmal zuzuhören, Gott zuzuhören, uns nicht ablenken zu lassen und uns für Gottes Gegenwart zu öffnen. Ein Sonntagmorgen ist so eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, wo wir hier sitzen, mal zur Ruhe kommen, Nicht der ganze Trubel, der ganze Lärm, nicht immer was machen zu müssen, sondern einfach zu sitzen und mal zuzuhören. Gerade das Abendmahl, auch eine wunderschöne Sache, die Gott eingeführt hat, damit wir eben Momente der Stille haben. Denn in dem ganzen Lärm um uns herum ist es einfach schwer zuzuhören. Ich muss dabei immer an so einen Marktplatz im Mittelalter denken, wo einfach viel Lärm ist, Menschen schreien, wollen Dinge verkaufen, alles ist laut, man hört sich selber kaum sprechen. Und gerade da ist es auch wichtig, mal einen ruhigen Ort in der Stille zu finden, wo wir eben dem Lärm des Alltags entkommen können. Suche bewusst solche Momente der Stille. Du wirst Gott in deinem lauten Alltag nicht hören. Das kann sein, dass du vielleicht jeden Tag dir vornimmst, 15 Minuten spazieren zu gehen. Ohne Handy, ohne alles, keine Kopfhörer drin, sondern einfach nur in der Natur die Stille Gottes zu suchen. Vielleicht ist es aber auch, dass du dich hinsetzt, nach dem Bibellesen die Bibel zuschlägst, wenn du das vielleicht morgens oder abends machst, und einfach mal in der Stille sitzen. Nicht unbedingt zu reden, sondern einfach mal ruhig zu sein. Gott Möglichkeit zu geben, vielleicht in der Stille zu reden. Und ja, Advent ist eigentlich eine stressige Zeit, aber wenn man sich wirklich vielleicht eine Kerze anmacht, in diesem Kerzenschein sitzt, nochmal ruhig wird, ist das eigentlich eine super Möglichkeit, um nochmal Gott zu hören. Und erwarte auch nicht immer laute Antworten Gottes, sondern erwarte, dass er im Stillen zu dir spricht. Und hier wieder, was können wir als Angehörige machen? Helft euren Mitmenschen, Momente der Stille zu haben. Nehmt ihnen vielleicht Aufgaben ab, dass sie wirklich, manche Menschen haben einfach so viel zu tun, die kommen da gar nicht mehr dazu. Und einfach zu sagen, hey, komm, ich komme vorbei, ich koche was, setz dich hin und während du stille Zeit machst oder einfach mal zur Ruhe kommst, werde ich diese Aufgabe für dich erledigen. Einfach mal eine halbe Stunde Ruhe einordnen. Das kann Menschen schon sehr, sehr weiterhelfen. So, noch zwei Punkte. Was macht Gott noch? Wir lesen weiter ab Vers 13 und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Und wieder antwortete Elia, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und schließlich Elisa, den Sohn von Schafat aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Wer Hazaels Todesurteil entrinnt, den wird Jehu umbringen. Und wer ihm entkommt, den wird Elisa töten. Gott gibt Elia wieder einen Sinn. Er gibt ihm eine neue Aufgabe. Er soll Könige salben, er soll seinen Nachfolger vorbereiten. Und mit dieser Anweisung zeigt Gott, dass Elias Leben noch eine Bedeutung hat und ein wesentlicher Teil von Gottes Plan bleibt. Gott gibt Elia wieder Struktur und Sinn. Wisst ihr, Depressionen und Angst, sie nehmen uns oft die Perspektive. Sie rauben uns jede Energie und Motivation, teilweise sogar, um grundlegende Aufgaben erledigen zu können. Und wir sehen nur noch unsere eigenen Schwächen und Fehler. Aber weißt du was? Gott sieht mehr. Er sieht, was wir noch weiter bewirken können und gibt uns einen Sinn. hier finde ich auch spannend, auch die Psychologie, die bestätigt genau diesen Ansatz für Menschen in einer Depression. Statt sie in ihrer Dunkelheit zu lassen und sie den ganzen Tag im Bett liegen zu lassen und einfach vor sich hin trauern zu lassen, ist es wichtig, ihnen Strukturen zu geben und kleine machbare Aufgaben, die sie aktivieren. Wir sollten depressive Menschen ermutigen, entgegen ihrer Gefühle aktiv zu werden. Und das ist schwer, das kostet einem selbst auch viel Kraft. Aber selbst kleine Handlungen, wie das Aufstehen zur gleichen Zeit oder ein gemeinsamer Spaziergang, können eben dazu beitragen, nach und nach, je nachdem wie tief diese Menschen in Depressionen stecken, wieder ein Gefühl der Kontrolle und vor allem des Sinns für das Leben zu erlangen. Je nachdem kann das ein langer und schwieriger Weg sein. Das ist nicht nur an einem Tag erledigt. Das muss Wochen, Monate gelebt werden. Aber wirklich starte mit kleinen Aufgaben. Such dir, wenn du selber leidest, realistische Ziele wie das Bett machen, eine Mahlzeit zubereiten oder eben einen kurzen Spaziergang machen. Finde aber auch Aufgaben mit Sinn. Versuch eine neue Perspektive auf dein Leben zu erlangen. Wo kannst du anderen helfen oder einen Beitrag leisten? Und das gibt unserem Tun eben eine tiefere Bedeutung. Die Bedeutung, zu der uns Gott erschaffen hatte. Und für uns Angehörige, wirklich, wie schon gesagt, lasst uns andere ermutigen, ihnen helfen, den Sinn zu finden, das zu finden, wofür Gott sie geschaffen hat und sie gebrauchen möchte. So kommen wir auch zum letzten Vers, den Gott zu Elia sagt. Beginnt mit einem Aber. Aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben. Und wer ist das? Alle, die nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Erinnert ihr euch an das Problem oder die Trauer, die Elia hatte? Was war das Problem? Elia war allein. Keiner war mehr da. Aber was sagt Gott hier? Elia, du bist gar nicht allein. Es gibt noch 7000 andere Menschen in dem Land, die nicht vor Baal das Knie gebeugt haben. Die nicht umgebracht wurden. Depression und Ängste, und das ist hier der allerwichtigste Punkt. Sie erzählen uns Lügen. Du bist allein. Du bist wertlos. Niemand versteht dich. Gott hat dich vergessen. Tatsächlich sind diese falschen Gedanken meist die Wurzel von Depressionen. Also alle anderen Dinge, die wir gerade besprochen haben, die sind wichtig und gut und helfen Menschen überhaupt zu diesem Kern vordringen zu können. Aber worum es meistens geht, ist, was ganz tief im Innern, in unserem Herzen ist. Die Lügen, die wir glauben. Und auch hier, spannenderweise, auch die Psychologen haben das verstanden. Sie nennen so etwas eine kognitive Verzerrung. Wenn eben negative, ungenaue Überzeugungen über uns selbst, über die Welt um uns herum oder Gott einfach ein falsches Bild von der Realität uns zeigen. Und hier ist auch, die Bibel sagt ganz klar, dass der Satan, der Gegner Gottes, der Gegner der Menschen, dass er der Vater der Lüge ist. Und es gibt nichts, was er mehr will, als dir deine Lügen klar zu machen und dich die Lügen glauben zu lassen, die einfach falsch sind und die Wahrheit über Gottes Liebe, seine Vergebung und Treue zerstören. Im Fall von Elia war es die Überzeugung, allein zu sein, die ihn in tiefe Verzweiflung gestürzt hat. Aber in der Realität war Elia gar nicht alleine. Gott war die ganze Zeit in Israel am Wirken. Und er war nicht der Einzige, der übrig geblieben war. Aber in Elias Zustand konnte er das einfach nicht erkennen. Und Gott hätte ihm doch direkt von Anfang an sagen können, als er in der Wüste da lag, mit dem Engel aufwecken: Elia, du bist nicht alleine, komm mit. Aber er geht diese ganzen Schritte mit Elia, weil er weiß, dass Elia diesen Prozess braucht, um überhaupt in diese Wahrheit Gottes in seinem Herzen erfahren und spüren zu können. Und diese Lügen, die kann man vergleichen mit so einer Sonnenbrille, die wir tragen. Die lässt die Welt viel dunkler wirken. Alles ist trist und grau. Und solange wir diese Brille tragen, glauben wir, dass die Welt dunkler ist, als sie ist. Und ihr kennt das Phänomen, wenn man eine Sache lange irgendwo trägt, dann vergisst man, dass es die überhaupt gibt. Und es wird so Teil unserer Identität, dass wir plötzlich anfangen zu suchen, wo ist eigentlich meine Sonnenbrille? Weil wir gar nicht mehr wissen, was in uns los ist. Und manchmal brauchen wir eben andere Menschen, die uns helfen, diese Brille abzunehmen, die die ganze Welt verdunkelt, und zu sehen, dass eigentlich noch viel Licht da ist, dass Gott da ist, dass er bei dir ist, dass du wertvoll bist, geliebt, dass es Menschen gibt, die dich lieben, die dich unterstützen und für dich da sind. Solche falschen Denkweisen, sie verzerren unsere Sicht. Aber mit Gottes Hilfe können wir lernen, diese bösen Wurzeln, bösen Lügen aufzudecken und sie durch die Wahrheit auszutauschen. Dafür brauchen wir Gebet anderer. Wir müssen selber lesen, was Gott uns hier in seinem Wort zu sagen hat, und einfach da von Gott lernen. Und lasst uns auch andere nicht in ihren Lügen belassen. Manchmal geraten wir in so eine Co-Abhängigkeit, wo wir das auch noch so unterstützen. Ja, dir geht's wirklich schlecht. Und wir wissen, wir sollen auch zuhören. Und da diesen Grat zu finden, wir brauchen unglaubliche Weisheit, um Menschen als Seelsorger in diesen Phasen zu unterstützen. Und da lasst uns Gott bitten nach Weisheit, wie wir Wahrheit auch in die Herzen der Menschen transportieren können. Und ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Advent bedeutet Ankunft. Die Ankunft Gottes in unsere Welt. Elia erlebte, wie Gott in seine Dunkelheit kam und ihn wieder aufrichtete. Und auch du darfst wissen, Gott kommt zu dir. An Weihnachten wurde Gott Mensch in Jesus Christus, um dein Leid, deine Ängste, deine Sorgen mit dir zu teilen und sie zu tragen. In ihm kannst du Kraft finden, kannst du Trost finden, auch in schwierigen Zeiten. Und wenn du noch nicht Gott kennst oder mit ihm lebst, dann gib heute bewusst dein Leben Jesus. Lad ihn ein und bitte ihm, die Dunkelheit deines Herzens zu erleuchten. Ich möchte euch einladen, nochmal gemeinsam zu beten. Steht gerne dazu auf. Vater im Himmel, du siehst die Dunkelheit, die in unseren Herzen immer wieder herrscht. Die Trauer, die Not, das Leid. O Herr, ich möchte dich bitten, schenke Licht, das aufgeht. Und bei denjenigen, Herr, denen es gut geht, die sich freuen, möchte ich dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für unsere Mitmenschen, dass wir ihre Dunkelheit sehen und ihnen helfen, die Wahrheit zu erfahren, die Wahrheit zu entdecken, die Lügen zu entlarven, die das Leben verdunkeln. O Herr, danke dir, dass wir dir das abgeben dürfen. Du bist groß und wir lieben dich. Amen.